Ein herzliches Grüß Gott zu dem mittlerweile sechsten Heilungsexerzitienvortrag von Professor Tomislav Ivančić aus Zagreb, den er im Herbst 2005 in Vigradsbad gehalten hat. Das Thema Hagiotherapie, die innere geistliche Heilung, das Spezialgebiet des kroatischen Priesters, der selbst sehr, sehr schwer krank war, schon dem Tode geweiht und durch eine ganze Lebensübergabe an Jesus geheilt wurde. Jesus wirklich kennenlernen, führte er in seinen bisherigen Vorträgen aus. Ihm durch die Liebe gleichförmig werden, so der Professor, das muss unser erstes Lebensziel sein. Im gleich folgenden Vortrag geht es erst einmal darum, in Jesus zu ruhen will gelernt sein oder wie kommuniziere ich mit ihm. Doch hören Sie rein.
Ist Gott noch immer unter uns oder nicht mehr? Wer ist Gott? Schöpfer des Himmels und der Erde. Gestorben. Zuerst also machen wir jetzt Nachmittagsschlaf. Warum? Weil Jesus auch nachmittags geschlafen hat. Er stand immer früh auf, noch vor dem Aufgang der Sonne und betete. Und am Abend noch, nach dem Abend, Sonnenuntergang, ist er noch immer beim Gebet gewesen. Aber deswegen nachmittags hat er geschlafen. Als die Jünger und Apostel mit ihm im Boot waren, er hat geschlafen. Das heißt, Nachmittagsschlaf hat er gemacht. Darum sollen wir auch jetzt im Nachfolgenden sehen, warum hat er das getan. Das Zweite, die große Teresa spricht davon, dass eigentlich im Schlaf, das heißt, wenn man einschläft, der Geist ist wach, sagt sie. Und vielleicht noch mehr wach, als wenn man eigentlich sieht. Deswegen ist gut auch vielleicht probieren, wie man das erfährt, auch im Schlaf den Herrn. Dann weiter, der Psalm sagt, der Herr gibt seinen Lieblingen auch im Traum sich selber und vieles andere. Probieren wir das, also meistens die Leute, besonders Geschäftsleute, sagen, dass Nachmittagsschlaf bei meinen Seminaren ist etwas das Beste. Und ich möchte nicht, dass Sie das Beste im Seminar vermissen. Wie tut man das? So, dass man wieder auf dem Stuhl einen richtigen Halt findet. Das heißt, gut sich anlehnen und die Füße so nicht unter dem Stuhl, nicht auch zu viel vorne, sondern irgendwo da, wo du dich spürst, dass du jetzt ganz zu Hause bist, dass alles in dir feststeht, dass du nirgendwo hin fallen kannst. Dann ist es gut, auch die Hände ruhig fallen lassen, die Augen zumachen und dann innerlich schauen. Danach einmal oder zweimal versuchen, tief ein- und ausatmen, sodass der Körper auch Ruhe findet. Also der zweimal so, sodass du spürst, jetzt ist in einem der richtigen Rhythmus alles in dir. Danach nur eines denken, Herr, in dir nur kann ich Ruhe finden. Jesus, bei dir kann ich mich nur erquicken. Vater, auf deinen Knien kann ich wie deine Tochter und dein Sohn, kann ich wirklich sicher sein. Und einfach stelle deine Seele auf die Knie Gottes des Vaters. Höre einfach Herzschlag seines Herzens, Rhythmus seiner Atmung und Ausatmung. Und einfach versuche ganz tief hören, den Rhythmus seiner Liebe zu dir. Wie er froh ist, dass du bei ihm Ruhe finden willst. Und ruhig einfach gebe dich hin. Schlafe ein, ohne zu denken, ob du schnarchen willst oder nicht. Denn Schnarchen ist eine gute Musik, tiefe Musik. Mach aber keine Sorge. Das heißt, ohne irgendwie welche falsche Scham zu sein, sondern einfach ruhig unter deinen Brüdern und Schwestern vor Gott sich Ruhe finden. Lasse deinen Körper wirklich im Rhythmus Gottes zu funktionieren. Er hat dich geschaffen. Jesus Christus hat dich erlöst. Mutter Gottes ist deine Mutter. Also als Kind unter der Familie. Versuche ganz tief einschlafen. Ich werde euch dann wecken, wenn die Zeit kommt. Wir möchten jetzt etwas schreiben. Ich möchte von Ihnen einen Vortrag hören. Es wird nicht schwer sein, es wird interessant sein, ja. Ist auch kein Spiel, aber ganz ernst. Ich bitte Sie, schreiben Sie jetzt einen Brief an Jesus Christus. Das heißt, das ist ein Gebet, aber diesmal schreibend. An Jesus Christus. Zuerst also, wie er zu dir steht. Wie sagst du ihm? Lieber Jesus, das sagen alle, die gute, fromme Menschen sind. Sagst du, Herr Jesus, ja, dann bist du schon ein bisschen Theologe. Wenn sagst du, mein lieber Freund, ja, da bist du schon weitergegangen. Oder schreibst du, mein unbekannter Jesus, dann bist du auch richtig. Zuerst also, wie würdest du den Titel nennen? Das heißt, lese aus deiner Seele ab. Was steht da? Wie steht deine Seele zu Jesus aus Nazareth? Ist es bei dir, Jesus Christus, nur eine Schminke? Du sagst, Jesus, auf einmal sind alle Gefühle dabei. Und dann, wenn Gefühle weg ist, Jesus ist auch weg. Oder ist Jesus wirklich eine Person? Lebendig, immer anwesend. Spürst du ihn jeden Tag? Versuchst du jeden Tag eine gute Ehe mit ihm wirklich immer besser zu führen? Immer tiefe Liebe zu haben? Immer für ihn etwas zu tun? Lässt du etwas, dass er für dich etwas tut? Und dann also einen kurzen Brief, bitte nicht lange. Denn lange Briefe liest niemand. Sind langweilig. Kurzen Brief, aber in ihm bitte schreibe, warum bist du zu diesem Seminar gekommen? Welches Motiv hat dich dazu gebracht, dich anzumelden für dieses Seminar? Oder welche Probleme hast du? Was würdest du Jesus sagen? Welches tiefste Problem ist in dir? Was möchtest du lesen? Was lösen? Was möchtest du ihm sagen? Was erwartest du von ihm? Also versuche herauszulesen aus deinem Herzen, was würdest du Jesus eigentlich sagen? Oder überhaupt, ist Jesus wirklich Motiv für dich? Oder wolltest du etwas hören, etwas dabei sein, etwas weg von zu Hause sein, etwa mit Freunden hier vielleicht zu sein? Oder Heilung deiner Seele zu erfahren. Oder etwas lernen von der Hagiotherapie. oder lernen, wie man den anderen helfen kann. Was ist dein Motiv? Es ist deine Zeit, wirklich dein Gebet schriftlich vor Jesus zu bringen. Oder wenn du erwartest, dass er dir antwortet auf deinen Brief, dann bitte auf deine Adresse, ist wichtig zu schicken. Schreibe am Ende. Oder wenn du E-Mail hast. Es ist die Frage, ob er im Himmel auch E-Mail-Adresse hat. Das ist nämlich ein Test. Nimmst du Jesus wirklich ernst oder ist Jesus auch immer ein Gedanke? Ist Jesus vielleicht für dich nur ein Gefühl? Ist Jesus für dich irgendwie nur eine Vermutung? Oder ist er etwas? Oder ist er wirklich? Ist Jesus in dir vielleicht ganz blutig, schwer? Jemand, den du brauchst, er ist aber so weit. Oder ist Jesus für dich nur eine Poesie? Eine Melodie. Wer? Versuche alles herauszubringen, also einfach zu sehen, was in deinem Herzen steht. Denn aus dieser Wahrheit in dir kann neue Wahrheit, Jesus Christus, in dich hineinkommen. Zuerst also das Wichtigste in unserem Leben. Die tiefsten Krankheiten, die tiefsten Wunden, die tiefsten Ängste und Fürchter kommen in uns aus existenziellen Angst. Das heißt, davon, dass wir nicht unser Leben in die Hand haben. Das heißt, wir können nicht wissen, wann wir sterben. Wie wir sterben, wo wir sterben, dass wir nie und nie sicher sind. In jedem Moment können wir auf einmal aufhören, auf der Erde zu sein. Und dass wir niemanden auf der Erde finden, der uns dabei helfen kann. Diese Unsicherheit ist die tiefste Krankheit, aber in jedem Menschen. Es gibt keinen Menschen, der geistlich nicht krank wäre. Diese Krankheit dann nennt man wissenschaftlich existenzielle Krankheit und existenzielle Angst. Sie wissen ja, jeder von uns hat irgendwie eine komische, aber ein existenzielles Vertrauen. Wir gehen jeden Tag stehen auf und wir sind sicher, wir werden auch am Abend ins Bett uns legen. Wir zum Beispiel nehmen Auto und wir sind sicher, ich werde sicher zum Ziel kommen. Sie essen Suppe, Fleisch und so weiter, auch im Restaurant oder zu Hause. Und sie haben immer ein Vertrauen, es wird nichts Giftiges sein. Sie gehen auch durch die Stadt, auch unter den Dächern. Und in jedem Moment kann ein Ziegel herunterfallen. Kann von jedem Fenster etwas herunterfallen. Aber wir haben ein komisches Vertrauen. Es wird alles gut sein. Und sie steigen auf Flugzeug. Sie sind sicher, es wird gut sein. Aber trotzdem sind wir nie sicher. Tief in uns liegt immer eine Unsicherheit. Komme ich wieder wirklich zurück? Werde ich wirklich wieder Abend sehen? Werde ich wirklich meine Kinder und meine Zuhause wiedersehen? Wir leben also in einer unsicheren Welt. Und nicht nur das. Wenn ich am Abend mich ins Bett hinlege, ich weiß nicht, ob ich am Morgen aufstehe. Aber ich habe ein Vertrauen. Ich schlafe ein. Und wir können mit hingehen, vielleicht an Plätzen oder auf den Straßen, wo viele Menschen miteinander gehen. Und ich habe Vertrauen, niemand ist Terrorist. Niemand will eine Bombe anlegen. Ich werde durchkommen. Und sie gehen in Shoppings, also sie gehen in Geschäfte. Und sie meinen immer, ja, hier wird keine Bombe liegen. Aber trotzdem in uns liegt immer eine Unsicherheit. Ja, was, wenn es geschieht? Das heißt also, in uns liegt eine tiefe Krankheit. Einmal kommt ein Ende meines Lebens. Aber bin ich bereit? Was heißt es, bin ich bereit? Das heißt, viel tiefer als wir meinen. Es geht nicht darum, jetzt hör das auf und Schluss. Nein, es geht darum, habe ich wirklich meine Lebensaufgabe erfüllt? Was hatte ich auf der Erde zu tun? Warum bin ich zur Erde gekommen? Bin ich wirklich auf der Erde nur, um zu trinken, essen, arbeiten, Geld zu bekommen und dann Wohnung haben? Was habe ich auf der Erde zu tun? Das kann manchmal also so tief liegen in uns, diese Krankheit, dieser Unsinn des Lebens, dass wir nicht einschlafen können und dass wir eine tiefe Krankheit, auch physische Krankheit davon bekommen. Und besonders maligne Krankheiten, besonders Krebs kommt davon, wo in uns einen Unsinn wir haben und pflegen, statt wirklich einen Sinn des Lebens. Warum bist du zur Welt gekommen? Hast du dich irgendwann gefragt? Dieses Warum ist das Wichtigste in unserem Leben. Das, was wir in der Wissenschaft nicht finden, was wir in der Schule nicht finden, was wir in den Universitäten nicht finden, was wir in der Kirche kaum finden. Aber das Wichtigste ist, schon Logotherapie hat davon gesprochen, das ist eben die Frage, warum bin ich denn hier? Warum? Denn am schwersten liegt an uns, morgen, wenn ich sterbe, ja, ich werde gefragt, hast du wirklich erfüllt das, was du erfüllen solltest? Tust du wirklich das, was dein Beruf ist? Tust du das, was dir gefällt oder das, was wichtig ist? Tust du das, wovon man nur viel Geld bekommen kann oder das, was Sinn deines Lebens ist? Tiefste Krankheiten liegen darin. Und die Ärzte sagen also, dass eigentlich in uns ein wildes Fleisch entsteht. Das ist Krebs. Dass viele, also unsere Zellen einfach werden sich Tag pro Tag immer vermehren. Warum? Weil einfach unsere Zellen wollen nicht mit uns zusammenleben. Warum? Weil wir Unsinn tun. Weil wir nicht hingehen, wofür die Zellen eigentlich geboren sind. Weil in jeder Zelle steht etwas eingeschrieben, wofür du bist. Und das ist vielleicht am schwersten zu finden. Wofür bin ich im Leben? Was möchtest du, dass hinter dir bleibe? Wie möchtest du, dass die Menschen nach deinem Tod von dir sprechen? Was möchtest du, dass deine Freunde oder deine Kinder nach deinem Tod in deinen Schubladen, in deinem vielleicht Tagesbuch, dass sie etwas finden. Was möchtest du? Was werden die Menschen auf deinem Grab sprechen? Wenn du am Abend ins Bett gehst, bist du zufrieden? Sehr oft spüren wir eine tiefe Unzufriedenheit. Ich müsste etwas anderes tun. Denken Sie daran, die Menschen gingen in schwersten und in der Wüste zum Beispiel, in schwersten Klöster, wo sie wirklich alleine sind, wo sie Tag und Nacht wirklich viel Buße tun und was sie alles tun. Warum? Weil sie Sinn des Lebens suchen. Was sollen sie tun? Und wie viele Menschen meinen, sie müssen immer Sühne tun, Sühne tun und Sühne tun. Sie meinen, dass Gott unsere Sühne braucht. Eigentlich nicht. Jesus hat alles wieder gut gemacht. Er hat alles wieder gut gemacht. Wir brauchen keine Sühne tun. Aber trotzdem, du spürst, nein, ich müsste Sühne tun. Warum? Du kannst nicht sagen. Du meinst, weil so viele Sünder in der Welt sind. Nein, eigentlich, du spürst in dir, aber du kannst es nicht aussagen. Weil du deinen Sinn nicht findest. Weil du spürst irgendwo, du gehst nicht den Weg, den Willen Gottes. den Willen Gottes zu finden. Deswegen ist es sehr schwer. Und jeder von uns meint, ja, was soll ich jetzt herausfinden? Was soll ich tun? Und das ist weder dann falsch. Nicht, was soll ich tun, sondern wie soll ich leben? Wie soll ich leben? Denn jeder Mensch, auch derjenige, der irgendwie nicht sehen oder nicht denken kann, auch diejenigen, die ganz, ganz invalide sind, alle Menschen, jeder Mensch, auch diejenigen ohne Schule und so weiter, auch diejenigen, die alle Schule haben und Diplomen, alle haben dasselbe Ziel. Es ist immer nur eines im Leben wichtig, ob du geliebt hast. Ob du geliebt hast. Und meistens denken wir ja, Liebe, das ist etwas, was man in der Ehe hat. Nein, das ist etwas, was es vor der Ehe gibt. Ja, das ist, wenn man Mutter ist und dann man viele Kinder hat. Das ist die Aufgabe des Lebens, aber Liebe. Liebe beginnt da, wo kein Gefallen an den anderen Menschen du findest mehr. Liebe beginnt da, wo die Liebe der Welt aufhört. Liebe beginnt da, wo du nichts mehr an jemandem Gutes findest. Und trotzdem bleibst du bei ihm. Lieben heißt transzendieren eigenes Leben. Lieben heißt im Nu eigentlich den Sinn des Lebens zu finden. Warum sind die Märtyrer in der katholischen Kirche die wichtigsten Menschen? Warum nennen wir sie heilig? Sie waren gar nicht heilig. Sie waren wie die anderen Menschen. Aber in einem Moment haben sie gesagt, ja, ich will anders leben. Haben Sie wann gedacht, warum ist der rechte Scheich auf einmal heilig geworden? Er heißt der heilige Dismas. Also ein Terrorist war er, ein Mörder war er. In einem Moment ist er heilig geworden. In einem Moment hat alles transzendiert. Er hat alles gesagt, nein, das war alles falsch. Ja, was war wichtig, zu Gott zu kommen? Das heißt also, der Sinn des Lebens ist nicht dasselbe wie die Aufgabe des Lebens. Der Sinn des Lebens ist eine Person. Und deswegen, also indem wir Personen, Menschen lieben, langsam sind wir in Liebe. Aber das ist noch nicht Sinn des Lebens. Es gibt eine Person, die eigentlich den Sinn des Lebens uns schafft. Und diese Person heißt eigentlich Gott. Warum? Nur wenn ich in Gott bin, dann kann ich nichts mehr verlieren. Dann kann ich keine Angst vor dem Tod haben. Dann kann ich nur das Gute hinter mir lassen. Denn alles, was wir im Leben tun, hat immer doppelten Sinn. Ja, das ist etwas Gutes, aber das hat auch etwas Schlechtes. Wenn es um Gott geht, dann sind wir ganz, ganz heilig. Haben Sie irgendwann gedacht, wäre es für Sie vielleicht gut, ein heiliger Mensch zu werden? Was haben Sie dabei gemeint, wenn Sie da... Ich wollte nie heilig werden, auch heute nicht. Nein, ich möchte das nicht. Warum? Weil ich so viele Heilige oder besser Statuen gesehen habe am Altar, die so komisch aussehen. Sowas möchte ich nicht sein. Oder in verschiedenen Talaren oder irgendwie so ganz komische auch Frisuren, das möchte ich nicht sein. Und dann immer wurde mir gesagt, also heilig ist derjenige, der nur das Gute tut, der nie sündigt. Der heilige Johannes sagt, es ist unmöglich, nicht zu sündigen. Das heißt, niemand kann heilig werden. Und ich frage mich immer wieder, wieso, dass der heilige Petrus heilig war? Der war gar nicht heilig. Der heilige Petrus? Nein. Wie konnte er der erste Papst werden? Wie konnte er überhaupt heilig werden? Was heißt überhaupt heilig zu sein? Wir sagen, heiliger Petrus, heiliger Johannes, die waren gar nicht gut. Der heilige Paulus war gar nicht heilig. Trotzdem, wir sagen, große Heiligen. Schauen Sie Petrus, als Jesus zum ersten Mal zu ihm kam und sagte, darf ich ihn aus deinem Boot verkündigen? Ja, darfst du schon. Dann sagt er, bitte, jetzt versuche deine Netze, also in, werfen, also ins Tiefe hinein. No, sagte er, das kann man nicht. Also jetzt ist Mittag, um Mittag kann man keine Fische fangen. Ja, doch, werf. Er hat es getan. Und nachher hat er hingekniet zu ihm und gesagt, geh von mir, Jesus. Warum? Ich bin ein Sünder, also kein Heiliger. Und Jesus sagte ihm, ach so, bist du Sünder, dann weg. Nein, er sagte, komm, ich brauche Sünder. Ich brauche nicht die Menschen, die nicht sündigen. Wo sind die Menschen, die nicht sündigen? Das sind diejenigen, die einfach eigene Sünde wollen verschleiern. Derjenige, der sagen kann, ich bin Sünder, der ist schon heilig. Der sagt Wahrheit. Derjenige, der selbst so schnell sagt, oh, ich liebe Jesus. Nein, die sind keine Heiligen. Die sind Scheinheilige. Diejenigen, die sagen, ich möchte dich lieben, aber ich finde dich nicht, ich weiß nicht, wie und so weiter. Wer mit Jesus streitet, der ist heilig. Der findet wirklich Jesus. Jesus ist also keine Farbe, das ist keine Schminke, das ist kein Gefühl. Der heilige Petrus also später, wie war es? Also immer falsch, auf der falschen Ort und Stelle. Als alle anderen, Jesus hat sie gefragt, ja, wer bin ich? Und einige sagen, ja, die Menschen sagen, ja, du bist also Prophet, du bist Elias, du bist Johannes der Täufer, der auferstanden ist und so weiter. Ja, was meint ihr? Was soll ich meinen? Petrus sofort, ja, du bist Sohn Gottes und so weiter, Messias. Und Jesus sagte sofort, ja, Petrus, aber das hast nicht du gemeint. Mein Vater hat dir das eingegeben. Ja, Petrus, ja, vielleicht. Nachher gehen sie nach Jerusalem. Ja, und Jesus sagt, passt mal auf, meine lieben Freunde. Wir gehen nicht jetzt nach Jerusalem, um Regierung zu erobern. Damit ich jetzt der erste Minister bin und alle anderen werden dann Minister mit mir sein. Nein, ich werde jetzt gekreuzigt werden. Ich werde getötet werden. Und alle schauen, ja, ist der dumm? Wie kann er sowas reden? 3 Jahre sind wir mit ihm. Wir haben unsere Frauen und Kinder verlassen. Jetzt auf einmal, wir haben gemeint, ja gut, es wird jetzt was von ihm. Und jetzt sagt er wird getötet werden. Und wir? Darf ich jetzt nach Hause kommen? Was wird meine Frau sagen? Und Petrus, ja, jedenfalls. Als erster Verein kommt zu ihm und sagt, Jesus, bitte rede nie mehr so dumm. Du darfst nicht sterben. Pass mal auf, wir haben schon alles getan. Ich werde Premier sein, also der erste Minister. Diese anderen werden dann außen Innenministerium annehmen und so weiter. Pass mal auf, wir haben alles getan. Viele Leute werden schon also mit den Waffen kommen und schauen, lass nur das, dass wir das tun. Und Jesus schaute und sagte, geh Satan, schreckt. Dem ersten Papst. Petrus hat geschaut. Danach bei dem letzten Abendmahl, wieder Jesus sagt, ja, ihr werdet alle verschwinden vor Angst. Die Soldaten werden kommen, um mich zu fangen. Sie werden mich dann zum Priester führen und dann ans Kreuz schlagen. Und alle sagen, nein, das darf nie geschehen. Petrus sagt, Jesus, ich habe da auch Waffen. Nein, das kann nicht geschehen. Petrus sagte Jesus, du wirst sofort absagen, dass du mich überhaupt kennst. Der Hahn wird zweimal oder einmal oder dreimal krähen und du wirst sofort sagen, nein, ich habe ihn nie gekannt. Ich? Nein, wenn auch ins Gefängnis, wenn auch in den Tod hinein. Jesus, was meinst du denn von mir mit dem Petrus? Fischer. Petrus, 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 du Armer. Und danach in Gethsemane kommen wirklich also die Feinde Jesu, fangen ihn. Was tut Petrus? Nimmt da Waffe und was tut also? Nicht einmal den Kopf hat er also getroffen, sondern nur Ohr. Dann musste Jesus auch Ohr noch heilen. Sagt Petrus, lass, schau mal. Unfähig bist du nicht einmal in deinem Messer etwas tun. Petrus ging. Und dann wollte er zeigen, na, ich gehe auch mit Johannes. Johannes konnte schon da kommen, wo Jesus gerichtet wurde. Und dann wollte auch Petrus, ich gehe mit. Ja gut, aber der eine sagte, ja, du sprichst Galiläisch, also du sprichst Bayerisch. Du bist, oder Österreichisch, also, mit Akzent, also du bist sicher nicht, du gehörst zu Jesus. Nein, nie, habe ich nie gesehen. Oh, da kommt eine Frau. Ja, wirklich, habe dich gesehen, du bist gekommen her, hinter ihm. Nein, ich. Da kommt der andere, ja sicher, habe ich dich auch gesehen, da im Garten, in Gethsemane. Nein, nein, oder er hat mit allen Waffen, also mit allen Worten, nein, nein, nein. Das ist der heilige Petrus. Ja, und danach ging er weg und bitter weinte. Bitter weinte. Und als er gehört hat, dass Jesus auferstanden ist, schnell zum Grab. Aber wieder konnte er nicht schnell rennen. Johannes war schneller. Und danach, als Jesus ihn nach der Auferstehung sah, dann fragt er Petrus, liebst du mich? Und sofort ist Petrus wieder da, wie wir, fromme Menschen. Ja, ja, ich liebe dich. Oh, Jesus schaut noch einmal an. Ja, wirklich liebst du mich? Oh, warum zweimal? Ja schon, ich liebe dich. Petrus, zum dritten Mal, liebst du mich wirklich? Dann erinnert er sich, ja. Du wirst mich dreimal. Du willst dreimal sagen, dass du mich nicht kennst. Jesus, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich liebe. Petrus, von nun an wirst du gehen dahin, wo du nicht willst. Die Gnade und der Heilige Geist wird dich führen, nicht du. Und später der heilige Petrus auch war gar nicht so großer. Als er in Antiochien war, da hat ihm nämlich der heilige Paulus vorgeworfen, wieso, während nur die Heiden bei dir sind, dann du als Jude zusammen mit ihnen am Tisch isst. Wenn aber die Juden kommen, dann sagst du, nein, das darf ich nicht. Was werden die Juden sagen? Warum bist du so unrichtig? Petrus, entweder darfst du mit den Juden, mit den Nichtjuden essen oder nicht. Nach dem jüdischen Gesetz darfst du nicht. Du hast aber gegessen. War es Sünde oder nicht? Warum gehst du jetzt weg? Also er war gar nicht richtig. Der arme Petrus. Und ich frage mich, warum ist er heilig? Wo ist er heilig gewesen? Wo ist der heilige Paulus? Der war noch mehr. Noch mehr ein Problem. Der hat mit Barnabas, er hat so mit dem Barnabas nämlich mit ihm in Streit geraten, unwahrscheinlich war, wegen Markus, dass sie auseinander gingen. Zwei Heilige. Was wollte ich sagen? Heiliger ist nicht derjenige, der moralisch immer richtig ist. Das kann man auch nicht sagen. Der Moralische ist nicht derjenige, der meint also, ich darf nie sündigen, ich darf nicht normal sein, ich darf nicht normal essen. Nein, das ist kein Heiliger. Der Heilige ist nicht derjenige, der also auf alles verzichtet hat, der nicht isst, der jeden Tag fastet, der der also jeden Tag 25 Stunden betet und so weiter. Das sind keine Heiligen. Wer ist denn heilig? Sehr interessant. Denken Sie daran, die guten Christen gehen zur Beichte einmal im Jahr, ja, zu Ostern. Noch bessere Christen vielleicht zweimal im Jahr. Fromme Christen vielleicht jeden Monat. Die Heiligen aber jeden Tag. Das ist interessant. Die Heiligen sind nämlich ganz tief bewusst, ich stecke in der Sünde. Das ist das Erste, was wichtig ist. Und die Heiligen sind ganz bewusst, der liebe Gott im Alten Testament war immer sehr, sehr böse sozusagen. Er hat immer gestraft die Menschen und schrecklich. Und deswegen, wir haben Angst vor diesem Gott. Ist Gott wirklich so? Wenn wir Altes Testament nämlich lesen, dann haben wir immer eine Angst. Ja, Gott ist schrecklich. Also was soll ich tun, damit ich vor Gott keine Angst habe? Also das Erste, die Heiligen sind ganz bewusst, die Sünde ist etwas Schreckliches. Die Sünde trennt mich von Gott. Die Heiligen sind also deswegen auch ganz bewusst, ich kann die Sünde besiegen, nur indem ich immer wieder sage, auch den Menschen, entschuldigen, verzeihen mir. Die Menschen, die jeden Tag das sagen können, besonders in der Ehe, das ist sehr schwer, verzeihen mir. Auch der Schwiegermutter, verzeihen mir. Die langsam können heilig werden. Die Menschen, die auch bewusst sind, dass Gott wirklich also stürmisch sozusagen gegen die Sünde steht, die sind dann bewusst eigentlich, was die Sünde ist. Aber dann ist das Wichtigste. Diese Menschen wissen, dass sie eigene Sünden nicht selber wieder gut machen können. Diese Menschen, weil sie bewusst sind, sie suchen Jesus mit ganzem Herz. Und sie wissen, nur indem sie mit Jesus sind, sind sie gerettet. Weil Jesus ist Licht und dann sind sie in seinem Licht. Nur in seinem Licht kann ich auch im Licht sein. Nur er ist mein Himmel. Nur er kann meine Sünden zerstören und mir wieder Unschuld geben. Nur er. Und deswegen ein Unterschied zwischen den echten Heiligen und unechten Heiligen ist darin. Unechte Heiligen kämpfen gegen die Sünde und werden nie heilig. Es ist gefährlich, gegen die Sünde zu kämpfen. Denn da kannst du nicht siegen. Du kannst nur zu Jesus zu gehen. Deswegen ist es notwendig, also diese Erfahrung von Jesus zu haben. Das Christentum, das selber kämpft gegen die Sünde, das immer also brüllt, also moralisch gegen die Sünde, das kann nichts machen. Wir Christen und wir Priester, die immer in der Predigt gegen diese Welt, die also so stürmisch Sünde tut, das tut man nichts. Das kannst du die Welt nichts verbessern. Die sind keine Verbesserer der Welt. Die einzige, also die Hauptpunkte der Welt, wo man die Welt verbessern kann, retten kann, wo du Sinn des Lebens finden kannst, wo du heilig werden kannst, ist Jesus. In dem Moment, wo du zu Jesus ein Freund, aber echter Freund, existenziell echter Freund werden willst, bist du heilig. Es ist leicht, heilig zu werden. Aber es ist schwer, diesen schmalen Weg zu finden. Selten finden diesen Weg. Alle wollen heilig werden, alle Christen, besonders Sonntagschristen, gute Christen, aber wissen gar nichts wie. Und sie meinen, indem sie jetzt Caritas tun, jetzt das tun, wenn sie das geben, jenes geben, indem sie geduldig werden. Atheisten sind noch geduldiger als du. Sie kämpfen um die Welt und gegen die Sünde und gegen alles in der Welt besser als du. Ja, wenn sie einmal das erfahren und eingesehen haben, wir brauchen dringend Gott und nicht unsere guten Werke. Nicht meine guten Werke können die Welt verbessern, sondern Gott. Dann werden sie erst heilig werden. Es ist gut, gute Werke zu tun. Das tut jeder. Auch Menschen, die große Sünder sind. Auch diejenigen in der Kirche, alle sind wir. Jeder von uns will gute Werke tun. Das ist normal. Das ist noch nicht heilig. Das ist normal. Jeder will eigenes Haus gut machen. Jeder will gute Freunde haben. Jeder will irgendwie gewaschen werden. Das ist alles in Ordnung. Jeder will irgendwie helfen den anderen. Geld geben. Das wollen wir alle. Das ist noch nicht christlich. Christlich und was die Welt ganz neu macht, ist Jesus Christus. Warum? Weil er Gott ist. Nur weil er Gott ist. Indem du zu Jesus stehst, dann ist in dir die Welt mit Gott verbunden. Dann kommt in der Welt diese Kraft des Geistes, die wirklich alle Menschen wieder zusammenführen kann. Sonst nichts alles. Wenn ich also so sagen würde, ich erinnere mich auch genau, wie ich mich also 3-4 Jahre immer gekämpft habe. Wir haben versucht, also unter Studenten unsere Gemeinschaft, das war 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, wir haben versucht, also Umkehr, Bekehrung, gute Werke, wir haben alles getan, Caritas, was habe ich alles getan? Wir haben gesehen, nichts ist davon. Niemand wurde besser, nicht einmal wir dadurch. Da haben wir versucht, Umkehr, wir waren wieder nicht, wir waren nur leer im Inneren. Als sie dann angefangen haben, die Heilige Schrift zu lesen und wirklich beten zu Jesus und wirklich durchbeten, bis ich Jesus wirklich erkenne, bis ich Jesus wirklich begegne, dann fing es an. Es ist interessant, ich rede das immer. Vor diesen Jahren, wo ich alles Gutes getan habe, ich wollte heilig werden und sie auch. Und niemand wurde heilig. Und die Welt war auch nicht besser. Ich fühlte mich immer ganz allein und irgendwie frustriert. Jeden Sonntag, wo ich so gut gepredigt habe, also wirklich gut, dass ich mich selber also wunderte, so gut predigt. Alle Studenten haben gesagt, ja, das war gut, aber nächsten Morgen, wir gehen auch zu den anderen, die anderen predigen auch gut. Ich war nicht. Ich habe mich gefragt, was soll ich tun? Da habe ich probiert, mit ihnen Fußball zu spielen, dann Spaziergänge zu machen, dann Caritas zu machen, dann irgendwo. Das war alles uninteressant. Aber in dem Moment, als ich am 3. August 1975 um 0 Uhr und 20 Minuten genau Jesus erfahren habe, nachdem ich 3 Wochen wirklich durchgebetet habe, jeden Tag 20 Minuten durchgebetet habe, nachdem ich noch auch 10 Minuten, bevor ich ins Bett gehe, auch gebetet habe, kniend, nachdem ich das erfahren habe, da hatte ich ein anderes Problem. Früher wollte niemand mit mir, also ich war immer allein und frustriert. Danach habe jeder wollte zu mir, also stürmisch wollten alle mit mir sein. Dann musste ich immer Tür zumachen, musste ich immer telefonieren und jetzt auch, ich musste alles ausmachen. Der Direktor sagte mir gestern, ja, es ist schwer, sie zu erreichen. Ich sagte, ja, wirklich, auch mir ist es schwer, mich zu erreichen. Alle wollen zu mir. Und ich sehe, wenn ich versuche, ein guter Wissenschaftler zu sein und vieles so machen, niemand braucht mich. Wenn ich aber zu Jesus gehe, wenn ich 10 Minuten ihn schaue nur, schaue und zuhöre, auf einmal ist etwas in mir, was strömt, was die Leute heranzieht. Die Leute brauchen mich. Und manchmal bin ich neidisch für wie Jesus, wie bist du so, Jesus, so anziehend und ich nicht. Und dann lacht er und sagt, bitte Tomislav, wenn wir zusammen sind, dann ist es gut. Und dann erklärt er mir, weißt du, die Erde wurde so geschaffen, dass der Mensch ohne Gott kann nicht zurechtkommen mit der Erde. Die Erde ist so geschaffen, dass Menschen nur in Gott und Gott in ihm dann kann funktionieren. Und das ist wirklich wahr. Du kannst versuchen alles, also gut singen, gut beten, gut, also immer, oh Gott, oh Heiliger Geist. Nein, nichts. Aber bleibe nur einige Minuten, 10 Minuten und soll zu Jesus, stehe zu ihm. Rede, höre zu, du wirst sehen. Du wirst nicht mehr Ruhe haben. Alle wollen zu dir. Willst du ein interessanter, berühmter Mensch werden? Ich war nur Theologe. Niemand hat mich bis jetzt, zweimal, dreimal haben wir eingeladen, theologischen Vortrag zu halten. Aber solche Vorträge, jede Woche muss ich, also dreimal, zweimal, in den Schulen, an den Universitäten, überall hin, in der ganzen Welt muss ich jetzt fahren. Ich war in Kanada, in Amerika, wo ich nicht war. Ganz Europa durch. Das ist schrecklich. Nur ein Name heißt Heiligkeit, um berühmt zu werden, Jesus Christus. Deswegen, ich kann nichts anderes sagen, als nur diesen Namen, Jesus Christus. Die Menschen brauchen nur Jesus Christus. Nur er ist Sinn des Lebens. Er ist Ziel des Lebens. Teilhard de Chardin sagte sehr gut, dieser große Paläontologe und Jesuitenpater, der hat chinesische und auch paläontologische diese Ausgrabungen gemacht, der hat gesagt, Jesus Christus ist Punkt Omega. Und alle Wege gehen zu ihm. Und alle Menschen, die ganze Menschheitsgeschichte kommt zu ihm. Er ist Ziel der Menschheitsgeschichte. Und zu diesem Ziel kommt man durch die Liebe. Welche Liebe? Zu Jesus. Das heißt, in jedem von uns steckt etwas, was Liebe zu Jesus ist. Wir sind leer ohne ihn. Wir sind frustriert ohne ihn. Wir sind sinnlos ohne ihn. Du bist unzufrieden. Schau mal, jeder von uns hat viel Geld, nicht wahr? Wir haben alle Autos, nicht wahr? Haben Wohnungen, alles haben wir. Gut Essen und so weiter. Und gute Familie. Aber trotzdem, es ist langweilig. Wenn ich zu Jesus komme, dann genieße ich. Dann habe ich alles. Das ist so interessant. Und wir könnten jetzt zur Messe gehen und dann vielleicht begegnen wir ihm. Aber du wirst sehen, in dem Moment, wo Jesus in dir ist, auf einmal, du kannst essen, aber mit Genuss. Du kannst trinken mit mehr Genuss. Du lachst jeden Tag. Ich kann nichts anderes als lachen. Warum? Das ist eine Freude. In dem Moment, wo ich sage, Jesus, ich vergebe diesen Menschen, auch wenn ich sehe, ich halte einen Vortrag und jemand schläft. Ich sage Jesus, trotzdem, ich liebe ihn. Wenn ich also keinem etwas negativ zumuten kann und denken kann, dann ist das alles in Ordnung.
Liebe Hörerfamilie von Radio Horeb, dies war bereits der 6. Vortrag der Heilungsexerzitien mit Professor Tomislav Ivančić aus Zagreb. In der zuletzt gehörten Stunde ging er darauf ein, wie wir mit Jesus kommunizieren können oder auch in ihm ruhen. Er führte die Wege an, wie wir Jesus begegnen können, im Gebet und Sakrament. Wie spreche ich mit Gott? Schaue ich aus nach Freundschaft mit ihm, vertraue ich ihm. Im nächsten Vortrag wird der kroatische Priester und Professor auf die Entstehung von Krankheiten eingehen in der geistlichen Ebene. Was möchte ich Glauben lernen? Er definiert dabei, dass Glaube die höchste Funktion des Geistes ist. Schalten Sie wieder ein, seien Sie dabei. Bis zum nächsten Mal.